Ja, ich würde gerne mit uns beten. Jesus Christus, wir haben das gesungen, dass wir unser Herzen weit öffnen wollen für dein Reden. Und ich bitte, dass sich das wirklich ereignet, dass du unser Herzen erreichst mit deinem Wort. Amen. Es halt noch ein bisschen für mich. Wie bitte? Okay. Ja, Geburtsvorbereitungskurs im Advent, da sind wir gerade mittendrin. Und wir haben ja die Maria schon gehabt, die mit viel Freude zunächst einmal darauf reagiert, dass sie schwanger ist, obwohl sie nicht verheiratet ist. Wir haben uns die Magier angeschaut, die diesen ganzen Aspekt des Geschenks mitbringt. Der Frage beim letzten Sonntag geendet, was wir Jesus schenken wollen. Ja, da bleiben eigentlich nicht mehr viele übrig, die noch so Geburtsvorbereitung machen. Jesus ist noch nicht dran. Also, um wen kümmern wir uns heute? Wie bitte? Josef, genau. Um den Josef. Und lade euch herzlich ein, dass wir so ein bisschen in die Lebenswelt von Josef eintauchen. Ja, man muss fragen, was ist er? Klar ist, er ist der Verlobte von Maria, das ist sicher. Pflegevater, Stiefvater. Jedenfalls, wenn man diese opulenten barocken Gemälde sieht, dann ist Josef ja oft, wird er als schon relativ alt gemalt, obwohl ich das nicht glaube, dass er das war. Er steht grundsätzlich immer im Hintergrund, ist still, bescheiden, rechtschaffend, ein Mann, der sich nicht aufdrängt, so wie moderne Männer heute sind. Und wie es auch heutzutage manchmal ist, er wird auf jeden Fall überflügelt von seiner Frau und wirkt eher so ein bisschen wie Deko bei einem Weihnachtsbild oder der erinnert mich so ein bisschen an den Prinzgemahl von der Queen. Wir werden heute auch so ein bisschen mit Kaiser und so weiter zu tun haben. Später gibt es dann, also soweit ich weiß, die Bibelfesten unter uns, es gibt, glaube ich, kein einziges Wort, keinen einzigen Satz, der uns von Josef überliefert wird. Samuel, nein, ne? Sehr schön. Dann gibt es später noch so Bilder von, als Jesus dann schon größer ist, wo Josef zumindest seinem Sohn das Handwerk beibringt. Also da sind sie dann wieder ganz unter sich als Männer und das funktioniert dann auch. Mit der heutigen Predigt will ich in einem Teil zumindest dem Josef versuchen, eine Stimme zu geben. Und ich lese den Text jetzt nochmal nicht in kindgerechter Weise vor, sondern nach der Züricher, glaube ich, aus Lukas 2. Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Erlass ausging vom Kaiser Augustus, alle Welt solle sich in Steuerlisten eintragen lassen. Dies war die erste Erhebung. Sie fand statt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und alle machten sich auf den Weg, um sich eintragen zu lassen, jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von Galiläa aus, der Stadt Nazareth, hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich eintragen zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die war schwanger. Und es geschah, während sie dort waren, dass die Zeit kam, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn in der Herberge war kein Platz für sie. Beginnen möchte ich in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, ich habe mit relativ großer Verwunderung in der aktuellen Presse einige Schlagzeilen gelesen. Ich glaube, Tagespresse aus Berlin war das. Wie der Streit zwischen Kaiser, Ururenkel und Bund, also Bundesrepublik Deutschland, eskalieren konnte. Und zwar geht es in diesem Streit um Gemälde, Kunstschätze, Antiquitäten, Porzellan, Wohnrecht und so weiter. Und dann heißt es dort weiter, die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers erheben Ansprüche auf Museumsgüter. Ich war etwas überrascht, weil mir das gar nicht bewusst war, dass unter uns noch Nachfahren vom letzten deutschen Kaiser leben. und auch noch prozessieren. Der Mann, der das tut, heißt Georg Friedrich Wilhelm von Preußen, ist erst 43 Jahre alt und der Ururenkel von Kaiser Wilhelm II. Das ist, glaube ich, der, der im holländischen Exil dann Holz hackte. Stimmt das? Ne? Ich meine ja. Es gibt also in Deutschland tatsächlich noch Hochadel, die Hohenzollern. Und was mir auch nicht so klar war, ist, dass es diese Hohenzollern, also wo dieser streitbare Ururenkel von abstammt, dass die in der deutschen Geschichte sehr viel bewirkt haben. 1415 war diese Dynastie, also beherrschte die Dynastie zunächst einmal Brandenburg, 1701 das Königreich Preußen und dann ab 1871 das Deutsche Kaiserreich. Unter diesem besagten Kaiser Wilhelm II. Bis zum 9. November 1918. Diese Hohenzollern haben mal über unser Volk, über unser Land geherrscht. Die besaßen Land, über 100 Burgen und Schlösser. Auch nicht schlecht. Sie befehligten Armeen, bestimmten Wohl und Wehe des Landes, mischten in der Weltpolitik mit, erließen Steuern und die Menschen mussten das zahlen. Und davon haben sie halt dieses Porzellan und die Bilder und alles gekauft. Und jetzt, also das hat der Steuerzahler bezahlt, und jetzt wollen sie es halt wieder zurückhaben aus dem Museum. Das ist ungefähr der Streit. Was hat es mit Josef zu tun? Aber auch Josef ging hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, nach Bethlehem, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Josef war tatsächlich Hochadel in Israel. Wir sehen ihn immer mit der Säge und mit Beil, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist der Teil des verarmten Hochadels. Er war tatsächlich ein Abkömmling des Königs von Israel überhaupt, von David. Und das meint es, wenn da steht, er stammte aus Haus und Geschlecht Davids. Es ging also nicht nur um Steuern, sondern er war wirklich verarmter Hochadel Israels. Und unter David hatte Israel halt doch größere Ausdehnungen, war ein Machtfaktor im Nahen Osten. Und er hatte eine Verheißung bekommen, dass immer auf seinem Thron von ihm ein Nachkomme sitzen sollte. Bis in Ewigkeit sollte der Thron Davids Bestand haben. Legendär ist er nicht nur die Weisheit, sondern auch der Reichtum seines Sohnes Salomo gewesen. Das sind die Vorfahren von Josef. Auch wenn er jetzt bescheiden und rechtschaffend ist, aber der hatte so eine, wie sagt man heute, gibt es doch diese Sendung, er trug einen großen Namen. Das ist auch Josef. Und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen, ein bisschen jetzt in den Kopf von Josef, als er sozusagen unterwegs ist von Galiläa, von Nazareth nach Bethlehem. Josef hatte die Route von Nazareth über Nain, Skytopolis und Salin gewählt. Dann gelangt er also an den Jordan und von da aus sind sie dann einige Tage am Jordan entlang gegangen. Nach 5 Tagen erreichten sie endlich Jericho und von da aus war es dann auch nicht mehr weit nach Bethlehem. Über Jerusalem mussten sie aber noch gehen. All dieses Land, so dachte Josef, gehörte mal meinen Vorfahren. Naja, zumindest hat David, mein Vorvorfahre, darüber geherrscht. Muss das eine schöne Zeit gewesen sein? Wenn meine Familie noch Königsmacht hätte in Israel, dann hätte diese Reise vielleicht sogar Spaß gemacht. Wir wären im Wagen gefahren, mit Dienern und Eskorte. Unterkünfte wäre kein Problem gewesen. Ja, die Leute hätten Wohnraum zur Verfügung stellen müssen, wie später bei Karl dem Großen hier in Aachen. Die gute alte Zeit. Ich wäre Königssohn gewesen, Prinz. Prinz Josef der Erste. Und dann denkt Josef weiter. Da fällt mir ein, wir hätten diese Reise gar nicht machen müssen. Denn dann hätten wir ja die Steuern erhoben, die anderen hätten sie zahlen müssen. Was für eine Schande, dieser römische Kaiser Augustus. Seinetwegen machen wir diese Reise hier. Er braucht Geld. Wofür? Für seine Legion. Wo holt er sich das Geld? Bei uns, damit wir diese Legion bezahlen können, die uns dann wiederum unterdrücken. Kaiser Augustus zwingt uns, unsere Vermögensverhältnisse offenzulegen. Dann berechnet er die Steuern, die er braucht, und wir zahlen nicht. dieses elende Römerpack. Man hört, dass sich dieser Kaiser Augustus als Gott und Heiland verehren lässt. Komisch, dass er dennoch unser Geld braucht. In was für einer dunklen Zeit muss ich nur leben? Da, in der Ferne, kann ich Jerusalem sehen. Was für eine wunderschöne Stadt. Auch diese Stadt gehörte uns einmal. Früher ist diese Stadt Stadt Davids. Ja, sie gehörte meinem Vorfahr David persönlich, denn er hatte sie mit seiner Leibwache erobert. Wir hatten dort eine Festung, Häuser. Ja, und unter meinem Großvater, Großgroßvater Salomo waren wir sehr reich. Und jetzt? Verarmter Hochadel aus dem Geschlecht und Hause Davids. Dafür kann ich mir heute nichts mehr kaufen. Übrigens kaufen, wir brauchen dringend eine Unterkunft in Bethlehem. Ich hoffe, dass es dort ein Gasthaus gibt. Zu meinen Verwandten können wir nicht gehen, die werden uns in Marias Zustand nicht aufnehmen. Gastfreundschaft hin oder her, an dieser Stelle ist meine Familie sehr, sehr streng. Unsere Hochzeit sollte im nächsten Jahr stattfinden, auch die Verwandtschaft aus Bethlehem ist eingeladen. Es leben noch einige von uns hier, aber wenn die sehen, dass Maria schon jetzt schwanger ist, dann war's das. Also zu denen werde ich nicht gehen können, die werden Maria als Hure beschimpfen und mich als Deppen. Aus deren Sicht habe ich Schande über unsere Familie gebracht. Ich bin schon lange nicht mehr in Bethlehem gewesen. Gibt es dort eigentlich eine Hebamme? Und wenn ich die Zeichen bei Marias Schwangerschaft richtig deute, wird das Kind wohl bald zur Welt kommen. Hoffentlich finden wir so eine Frau oder zumindest eine, die sich damit auskennt. Ich habe noch nie bei der Geburt eines Kindes mitgewirkt. Das ist nicht so mein Ding. Wie soll das alles nur werden? Gott, unser Väter, hilf uns, dass alles gut wird. Du Gott Abrahams, Isaak und Jakobs und Davids, erbarme dich unser. Ja, der Gott, unser Väter, dachte Josef weiter, du mutest uns einiges zu. Mein Leben habe ich mir anders vorgestellt. Maria ist sicher eine gute Frau, keine Frage. Nächstes Jahr hätten wir tatsächlich geheiratet. Ein schönes, großes Fest in unserem Dorf, mit der ganzen Familie. Aber dann eben erst Kinder. Meine Zimmerei läuft gut. Nazareth ist zwar nicht Jerusalem, aber ich habe mein gutes Auskommen. Ich kann eine Familie ernähren. Aber jetzt ist mein Leben ziemlich durcheinander. Der Gott, unser Väter, vom Heiligen Geist soll Maria schwanger sein. Das kannst du niemandem erklären. Ich habe es vergeblich versucht bei meinen Eltern. Ich habe es Maria ja selber nicht geglaubt. Wirklich, sie ist ein gutes Mädchen. Und wenn ich nicht sie schon so lange kennen würde, tja, dann wäre es wohl zu Ende gewesen mit uns. Ich habe es ihr ja auch nicht geglaubt. Ich bin zwar nicht der Klügste, aber wie Kinder entstehen, das weiß sogar ich. Und ich war es nicht. Das ist klar. Nun bin ich dem Gott, unser Väter, dankbar, dass er mir einen Boten, einen Engel gesandt hat, sonst hätte ich zu Maria die Verlobung gekündigt. Den Brautpreis hätte ich sicher nicht zurückgefordert, aber geheiratet hätte ich sie auf keinen Fall. Aber auch der Engel hat es mir bestätigt, das Kind ist vom Heiligen Geist gezeugt, Sohn des Höchsten, Sohn Gottes. Und der Engel hat gesagt, Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Ob dieses Kind wirklich wieder König in Israel werden wird, danach sieht jetzt jedenfalls nichts aus. Erstmal müssen wir eine Unterkunft finden, eine Hebamme. Zumindest Windeln haben wir schon mitgenommen. Ihr Lieben, an dieser Stelle wollen wir mal Josefs Kopf verlassen. Ja, Josef stammte wirklich aus königlichem Geschlecht, aber natürlich spielte das Königtum zu seiner Lebzeit keine Rolle mehr. Sicher nicht zu vergleichen mit Preußens und deutschem Kaiser. Derzeit herrschte Herodes der Große in Israel, aber er war ein abhängiger Kleinkönig von Kaiser Augustus. Das war der Mann, der wirklich Macht besaß. Und er ließ sich tatsächlich als Gott und Heiland verehren. Es gibt Texte, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann, dass ganze Städte Psalmen geschrieben haben auf diesen Kaiser. Sie haben ihn wirklich verehrt, sich ihm hingegeben. Manche Städte benannten sich nach ihm. Der Mann ist sehr brutal an die Macht gekommen, hat alle seine Gegenspieler letztlich umgebracht und begründet dann aber ein goldenes Zeitalter. Und da waren ihm viele Menschen doch sehr dankbar. Was Familien auch machten, was man sich gar nicht vorstellen kann, ist das Gelöbnis bei der Bundeswehr ein Klacks. Ganze Familien verpflichteten sich mit einem Eid, mit Leib und Leben, sich für diesen Kaiser einzusetzen. Und sie verfluchten sich gleichzeitig, wenn die Familie das nicht mehr machte. Sie sagte, wir wollen dann sterben, wenn wir das nicht mehr tun. Es ist unvorstellbar, zu was sich Leute damals verpflichtet haben. Und die schienen das offensichtlich ernst zu meinen. Und das ist eben ein Standbein der Macht von Kaiser Augustus. Es ist nicht nur Religion gewesen, sondern auch, dass er wirklich, wirklich verehrt wurde. Das zweite Standbein war sein riesiges Vermögen. Trump ist dagegen ein Fliegen. Augustus war mit Abstand der reichste Mann seiner Zeit. Und das war auch nötig, weil er hin und wieder musste er die Legionen bezahlen, wenn es im Haushalt mal wieder Ebbe war, im römischen Staatshaushalt. Dann hat er es aus eigener Tasche bezahlt. Eigener Tasche ist relativ. Das Geld kam natürlich auch irgendwo her, aber das hat er sehr clever gemacht. Also er hat es nicht wirklich verdient, das muss man so sagen. Und er stopfte auch mit seinem eigenen Geld Etatlöcher und wir kennen das vielleicht noch, Brot und Spiele, das hat er halt oft auch bezahlt, damit die Bürger in Rom halt ihn mochten und ruhig blieben. Und deswegen ist es quasi ein Gebot der Vernunft für ihn gewesen, das römische Kaiserreich endlich auf eine solide Steuerbasis zu stellen. Und das trifft halt auch unseren Josef. Es war eine total politische, logische Maßnahme. Und Josef wird gezwungen, nach Bethlehem zu gehen, mit Maria, weil die halt schon zur Familie gehörte, als Verlobte, und sich in diese Steuerlisten eintragen zu lassen. Aber das Spannende ist, dass hinter dieser Machtdemonstration des Augustus etwas ganz anderes noch sich abspielt. Nämlich, dass Gott wollte, dass sich ein prophetisches Wort erfüllt. Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Lukas ist ein brillanter Erzähler. Was er diesem kleinen Text, wie ich finde, unterbringt, ist, dass da zwei Machthaber aufeinander stoßen. Jesus kommt ja namentlich in diesem Text überhaupt nicht vor und er erwähnt ausdrücklich den Augustus, weil natürlich seine Leser wussten, was das für ein Kerl war und dass der wirklich Macht hatte. Und Gott benutzt ihn als Handlanger, damit sein Sohn Jesus in Bethlehem geboren wird. Das heißt, Gott ist mächtiger als Augustus, an den sonst keiner herankam. Es gibt also hinter dieser Geschichte, wo Josef sich auch darüber aufregt, gibt es also diese andere Geschichte, wo Gott ganz feine rote Linien zieht. Er will, dass sein Sohn in Bethlehem geboren wird, er will, dass das prophetische Wort wahr wird. Und dazu benutzt Gott den Augustus und seine logischen Steuerpläne. Und so zeigt Gott eben auch einen anderen, alternativen Herrscher, der Jesus ist, der in einer Krippe zur Welt kommt. Und das Zweite ist, was Lukas hier zeigt, ist, dass Weihnachten wirklich passiert ist. Es ist keine Fabel, kein Mythos, kein Märchen, sondern Gott bringt seinen Willen mit ganz normalen Menschen in die Wirklichkeit. Jesus ist verflochten mit römischer Geschichte, aber es ist letztlich die Geschichte Jesu, es ist die Geschichte Gottes. Auch wenn da Akteure drin vorkommen wie Augustus, Herodes, Quirinius und wie sie noch alles heißen. Und es kommen eben ganz, ganz einfache Menschen des täglichen Lebens drin vor. Menschen, die es wirklich gibt, echte Menschen, echte Geschichte. Das heißt, die Geschichte Gottes oder Gott webt seine Geschichte in Weltgeschichte ein. Und diese Geschichte richtet sich nach Gott, auch wenn es erst nicht so aussieht. Josef und Maria sind Menschen, ja, die Gott, für Gott bereit sind und sich in diese Geschichte mit einweben lassen. Ihre Lebensgeschichte wird zur Geschichte Gottes. Für Maria und Josef bedeutete das in vielen Lebensbereichen Unannehmlichkeiten, Stress, auch ganz viel Ablehnung, die sie erleben in ihren Familien und auch der Zerbruch von Plänen und Träumen. Und sie durchleben das trotzdem, obwohl ihr Leben komplizierter wird. Sie machen es mit dieser komplizierten Reise, hochschwanger, mit ruiniertem Ruf, bis hin zur Geburt draußen im Stall, in Krippe, mit Windeln. All das zählt dazu, wie Gott handelt. Wie Gott einen neuen Herrscher, einen neuen König kommen lässt, der ebenso ganz anders ist als der Augustus, der mit Macht und Brutalität an die Spitze kommt. Und bei Jesus läuft es ganz, ganz anders, von Anfang an. Wenn man mich früher gefragt hätte, was ist eigentlich der wichtigste Feiertag, hätte ich immer gesagt, Ostern natürlich, Karfreitag und Ostern. Aber in diesem Jahr in der Beschäftigung mit diesem Geburtsvorbereitungskurs ist mir nochmal deutlich geworden, dass Weihnachten genauso dazugehört, auf dem gleichen Niveau ist, wie Ostern, wie Karfreitag und Ostern. Dass es eben ganz für Gott ganz wichtig war, Mensch zu werden und dass alles andere darauf aufbaut. Und zwar eben auch als uneheliches Kind ist Jesus ja geboren worden, mit Haut, Haaren und Lukas betont mehrfach die Windeln. Und er will damit zeigen, dass der neue Herrscher, dass Jesus aus eigener Erfahrung weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Das alles miterlebt. Insbesondere zu Anfang auch halt die Schattenseiten. Und so gehört der Anfang, also Weihnachten, dieser Geschichte Gottes mit uns Menschen genauso dazu wie Karfreitag und Ostern. Zu Weihnachten können wir noch nicht sehen, wozu Jesus eigentlich gekommen ist. Das ist erst noch Geheimnis. Wir werden es erst erfahren, wenn Jesus dann am Kreuz ist. Das ist der Höhepunkt seiner königlichen Herrschaft. Mir fällt es manchmal schwer zu erklären, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Ich weiß das irgendwie, aber wenn mein Lauffreund mich fragt, sag mal, warum musste Jesus am Kreuz sterben? Wir haben nicht so viel Zeit. Dann merke ich halt, das ist gar nicht so leicht. Aber das Entscheidende für mich ist immer, dass es aus Gottes Sicht unbedingt nötig war. Aus Gottes Sicht war es nötig, dass sein Sohn starb für meine Sünde, dass ich Erlösung brauche, auch wenn ich es nicht manchmal so fühle, wenn ich mich eigentlich als ganz prima Jungen fühle. Aber aus Gottes Sicht war es unbedingt nötig. Ich bin froh, dass Lukas diese Geschichte von Maria und Josef erzählt, weil sie sind Zeugen dafür, für das Handeln Gottes mit ganz normalen, einfachen Menschen. Dass Gott es manchmal den Menschen nicht leicht macht, mit ihm zu gehen. Dass es nicht immer prima ist, Gott gehorsam zu sein. Aber sie haben es nicht bereut, an keiner Stelle hören wir das. Für sie war es auch nicht leicht, diese Geschichte zu glauben. Ich denke, das ist jetzt in diesem Geburtsvorbereitungskurs wichtig geworden, deutlich geworden. Maria hat es nicht leicht, das zu glauben, was mit ihr passiert, und Josef genauso wenig. Aber sie tun es, und genau darum geht es auch eben zu Weihnachten, das zu glauben, dass Gott in der Geschichte gehandelt hat, in der Wirklichkeit, in unserer Welt, mit Auswirkungen bis heute. Und dass Maria und Josef auch heute uns noch herausfordern, mit ihnen zu glauben. Diese Geschichte, die Gott damals angefangen hat. Auswirkung bis heute. Und wenn du diese Geschichte glaubst, dann öffnet sich für dich eine wirklich neue Welt. Und dann werden die Dinge, die dann noch im Neuen Testament weiter berichtet werden, wirklich plausibel. Dass Jesus wirklich gelebt hat, keine mythische Figur ist. Dass Jesus gelitten hat, am Kreuz starb, aber von den Toten auferweckt wurde. Das passt zusammen, hat aber diesen Anfang. Die gute Nachricht von der Menschwerdung Gottes beginnt halt Weihnachten und gehört zum Evangelium genauso dazu. Und dazu will ich einladen, dass an dieser Figur des Josefs nachzuvollziehen und eben selbst auch zu glauben, wenn du das noch nicht gemacht hast. Amen.